Wir danken diesem herrlichen Chor für die himmlische Musik. Vielen herzlichen Dank. Und Elder Johnson, ich spreche wohl im Namen aller, wenn ich sage, dass wir Ihnen gerne noch eine Weile zugehört hätten. Das war eine sehr schöne Botschaft in einer kurzen und bündigen Ansprache. Meine lieben Brüder und Schwestern, für mich und meine Frau Cassie ist es eine Ehre, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Die Seminare, Institute und Bildungseinrichtungen der Kirche sind erstaunliche Segnungen des Himmels. Sie, die Lehrer, bilden eine herausragende Armee von engagierten Männern und Frauen, verbunden im gemeinsamen Ziel, die Jugendlichen zu unterweisen und vorzubereiten. Diese Übertragung, die in 25 Sprachen übersetzt wird, erreicht über 45.000 Lehrer und Mitarbeiter in 137 Ländern. Auf der ganzen Welt sind 725.000 Schüler beim Seminar- und Institutsprogramm eingeschrieben. Außerdem nehmen mehr als 40.000 Studenten am Religionsunterricht der Hochschulen der Kirche teil. Das Evangelium Jesu Christi erfüllt seine prophetische Bestimmung. Es breitet sich in jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk aus und macht sie stärker. Sie sind ein wichtiger Teil des Steins, der sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg löst und dahin rollt, um die ganze Erde zu erfüllen. Die erste Präsidentschaft, das Kollegium der 12 Apostel, Mütter und Väter auf der ganzen Welt sind sehr dankbar für Sie. Wir wissen, dass Sie viel Gutes tun. Sie halten die Gebote, Sie beten und suchen die Führung des Heiligen Geistes. Ihr rechtschaffener Einfluss bringt junge Männer und junge Frauen dazu, im Stillen auf ihre Knie zu gehen und aufrichtig mit ihrem himmlischen Vater zu sprechen. Sie bemühen sich unablässlich um Schüler, die nicht richtig zuhören oder die Entscheidungen treffen, die sie auf gefährliche Wege führen. Sie liegen uns sehr am Herzen. Wir beten für Sie und danken Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit. Der Herr beruft die Allerbesten, um die heranwachsende Generation zu unterweisen. In meiner Ansprache bei der Herbstgeneralkonferenz habe ich erwähnt, dass Cathys einmal als Lehrerin für das Seminar am frühen Morgen berufen wurde. Wir waren erst 4 Jahre verheiratet und lebten in Clearwater in Florida. Wir hatten 2 Kinder, 3 Jahre und 1 Jahr alt. Und ich hatte erst 2 Monate zuvor eine neue Stelle angetreten. Aufgrund der Stundenpläne der örtlichen Schule begann das Seminar um 5 Uhr morgens. Wir wohnten 30 Minuten vom Gemeindehaus entfernt. Als ein Mitglied der Pfarrpräsidentschaft mit mir darüber sprach, Cathy als Lehrerin für das Seminar am frühen Morgen zu berufen, habe ich unter anderem diese Punkte ausgesprochen. Er versicherte mir, dass die Pfarrpräsidentschaft dies bei ihrer Entscheidung gedacht hatte. Also brachte ich zur Sprache, was mir als ein unüberwindbares Hindernis erschien. Ich bin JDM-Leiter, erklärte ich. Abends bin ich oft mit den Jugendlichen zusammen. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass meine Frau dann früh am Morgen die Seminarklasse unterrichtet. Der Ratgeber des Pfarrpräsidenten lächelte und zögerte nicht einen Moment. Das ist kein Problem, Bruder Anderson, meinte er. Wir werden Sie entlassen und Ihre Frau berufen. Und genau das taten sie dann. Wir leben in einem sehr wichtigen Abschnitt der Weltgeschichte. Vergessen wir nicht, dass die Schüler in ihrem Unterricht einige der geistig empfindsamsten Söhne und Töchter Gottes sind, die jemals auf Erden gelebt haben. Mir gefällt folgende Aussage von Präsident George Q. Cannon, der Ratgeber in der ersten Präsidentschaft war. Gott hat für diese Evangeliumszeit Geister zurückbehalten, die den Mut und die Entschlossenheit haben, sich der Welt und allen Kräften des Bösen, seien sie sichtbar oder unsichtbar, zu stellen und ohne Furcht vor den Folgen das Evangelium zu verkünden, die Wahrheit zu bewahren, das Zion unseres Gottes zu errichten und aufzubauen. Er hat diese Geister in diese Generation gesandt, damit sie die Grundlage Zions legen, das niemals überwunden wird, und Nachkommen aufziehen, die rechtschaffen sind und Gott über alles ehren und ihm unter allen Umständen gehorsam sind. Die jungen Leute, die sie unterrichten, sind diese Geister. Sie sind die Hoffnung für die Zukunft. Wie Sie wissen, ist Bildung in Korea sehr wichtig. Und viele haben von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends Unterricht. Doch selbst bei einem solchen Stundenplan nahmen die Schüler auf diesem Foto um 6 Uhr morgens am Seminarunterricht teil. Ihr Motto: Nicht unsere Ausbildung soll bestimmen, wer wir sind, sondern unser Glaube an Christus. Ich möchte Ihnen noch ein paar andere Schüler aus verschiedenen Teilen der Welt vorstellen. In den letzten 2 Wochen waren Kathy und ich auf den Pazifischen Inseln. Hören Sie sich einen Institutschor aus Tonga an und einen Seminarchor, der bei unserer Andacht auf den Fidschi-Inseln gesungen hat. Sind sie nicht großartig? Ihre Schüler sind auch großartig. Eine der Chorsängerinnen hat über ihren Seminarlehrer gesagt: Bruder Solomoni ist ein großer Mann Gottes. Er hat mich gelehrt, dass es nicht so wichtig ist, wie viel wir lernen, sondern dass wir das, was wir wissen, anwenden. Wie viel wir wissen, ist nicht so wichtig, wie das, was wir mit dem Wissen anfangen, das wir haben. Sie haben einen enormen Einfluss auf das Leben der Jugendlichen. Auf den Fidschi-Inseln waren wir mit Elder O. Vincent Halleck und seiner Frau unterwegs. Elder Halleck ist derzeit in der Präsidentschaft des Gebiets des Pazifik. Er erzählte uns von seinem ersten Erlebnis mit einem Seminarlehrer. Er wurde auf amerikanisch Samoa geboren und lebte dort. Doch noch ehe er sich der Kirche angeschlossen hatte, wurde er eingeladen, das Seminar zu besuchen, als er in Kalifornien zur High School ging. Er erschien um 5.30 Uhr zum Unterricht und beschrieb mir jetzt seinen ersten Eindruck vom Seminarlehrer. Der Mann trug einen schönen Anzug und man hörte ihm gerne zu. Er war so begeistert und weil es so früh am Morgen war, fragte ich meinen Freund, ob der Lehrer irgendwelche Medikamente oder etwas anderes einnehmen würde. Ich hörte das erste Mal vom Buch Mormon und war sehr eingenommen von der Macht dieses Unterrichts. Von diesem Tag nahm ich jeden Morgen am Unterricht teil. Als ich mich dann später mit den Missionaren traf, war es für mich aufgrund des bleibenden Eindrucks, den mein Seminarlehrer hinterlassen hatte, ganz normal, im Buch Mormon zu lesen. Heute möchte ich zu Ihnen darüber sprechen, wie Sie Ihren Klassenraum noch mehr mit dem Geist des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe erfüllen können. Der Prophet Moroni spricht im letzten Kapitel des Buches Mormon über diese ewigen Tugenden. Darum muss es Glauben geben. Und wenn es Glauben geben muss, dann muss es auch Hoffnung geben. Und wenn es Hoffnung geben muss, dann muss es auch Nächstenliebe geben. Und wenn ihr keine Nächstenliebe habt, könnt ihr keineswegs im Reich Gottes errettet werden. Auch könnt ihr nicht im Reich Gottes errettet werden, wenn ihr nicht Glauben habt. Auch könnt ihr es nicht, wenn ihr keine Hoffnung habt. Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe. Himmlische Worte. Ich weiß, dass Sie diese Grundsätze lehren, und ich hoffe, dass meine Botschaft Ihnen beim Unterrichten helfen wird. Ich beginne mit dem Glauben an Gott und an den Herrn Jesus Christus. Grundsätzlich hat jeder Sohn und jede Tochter Gottes selbst die Aufgabe, Glauben zu entwickeln. Sie haben jedoch die großartige Gelegenheit, eine wichtige Rolle dabei zu spielen. Sie bestärken Glauben, erklären Glauben, zeigen die Früchte des Glaubens und geben von ihrem eigenen Glauben Zeugnis, sodass jeder Schüler, der zuhört, spüren kann, dass sie aus dem Herzen sprechen. Im Gleichnis vom Sämann im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums spricht der Herr von Körnern. Ein Teil fiel auf den Weg, ein Teil auf felsigen Boden, ein Teil in die Dornen, ein Teil auf guten Boden. Der hat dann das Gleichnis erläutert. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Unsere Aufgabe ist es, jeden Schüler dabei zu unterstützen, das Evangelium Jesu Christi zu verstehen. Wenn er es begreift, ist die Saat auf guten Boden gefallen. Der Herr hat weiter gesagt, auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. In den Sprichwörtern lesen wir, erwirb dir Einsicht mit deinem ganzen Vermögen. Geistige Einsicht erhält man in den wenigsten Fällen bei einem Vortrag. Sie entsteht in einem Unterricht, bei dem Fragen gern gesehen sind, wo Zweifel und Ängste angesprochen werden können und ehrliche Meinungen nicht abgelehnt werden. Sie entsteht durch Gehorsam, persönliches Studium und das Gebet. In Bezug auf Geistiges ist der Klassenraum des Glaubens weniger mit einem Vorlesungssaal gleichzusetzen, sondern eher mit einem Fitnessstudio. Die Schüler werden nicht stärker, indem sie anderen bei den Übungen zusehen. Sie lernen und machen dann selber mit. In dem Maße, wie ihre geistige Stärke heranwächst, erlangen sie Selbstvertrauen und bringen sich umso mehr ein. Der Retter lehrte durch Zuhören und Beobachten. Nachdem er viele Menschen belehrt und geheilt hatte, gab er ihnen zu essen. Er schrieb der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, etwas in den Sand. Bevor er die Tochter eines Synagogenvorstehers heilte, schickte er diejenigen, die nicht Glauben hatten, aus dem Raum. Und Kaiaphas, dem hohen Priester, antwortete er nicht. Elder Maxwell hat zusammengefasst, was erfolgreichen Unterricht ausmacht. Fürchten Sie sich nicht vor Wiederholungen. Stellen Sie inspirierte Fragen. Normalerweise, wenn auch nicht immer, ist ein Dialog besser als ein Monolog. Verwenden Sie die Heiligen Schriften, erzählen Sie einfache Geschichten, Gleichnisse und Beispiele aus dem wahren Leben. Stellen Sie Fragen, bitten Sie die Schüler, selbst zu unterrichten und die anderen an ihren Gefühlen teilhaben zu lassen. Ermutigen Sie, aus Glauben heraus zu handeln und zu berichten, was Sie dabei lernen. Die Lehre soll im Zentrum Ihres Unterrichts stehen. Alma hat gesagt, darum gab Gott ihnen Gebote, nachdem er ihnen den Plan der Erlösung kundgetan hatte. Gebote werden am besten im Kontext der Lehre Christi verstanden. In Ihrem Schulungs- und Lehrmaterial und auch in dem neuen Lehrplan für Jugendliche, komm und folge mir nach, hat die erste Präsidentschaft 9 Grundsätze aus der Lehre hervorgehoben. Kennen Sie sie? Erlauben Sie mir, sie aufzuzählen. Die Gottheit, der Plan der Erlösung, das Sühnopfer Jesu Christi. Die Evangeliumszeiten, der Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung, Propheten und Offenbarung, Priestertum und Priestertumsschlüssel, heilige Handlungen und Bündnisse, Ehe und Familie sowie die Gebote. Die Lehre soll immer im Mittelpunkt Ihres Unterrichts stehen. Glaube, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes, ausharren bis ans Ende. Dies ist die Lehre Christi. Falls Sie nicht wissen, was Sie lehren sollen, sprechen Sie von Christus. Sprechen Sie von der Lehre Christi, dem Evangelium Christi, seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung und von seinem herrlichen Sühnopfer. Und, meine lieben Brüder und Schwestern, stärken Sie auch weiterhin Ihren eigenen Glauben an Christus, indem Sie die gleichen Grundsätze befolgen, die Sie Ihre Schüler lehren. Nun möchte ich über mehr Hoffnung im Unterricht sprechen. Glaube an Christus bringt Hoffnung. Wir vergrößern die Hoffnung auf Christus, wenn wir unseren jungen Brüdern und Schwestern deutlich machen, warum sie auf der Erde sind und was sie in der Zukunft erwartet. Wir leben in einer wunderbaren Zeit hier auf der Erde. Die Jugendlichen, die sie unterrichten, leben in einer Zeit, die lange erwartet wurde. Das Evangelium wurde in seiner Fülle wiederhergestellt. Eine ihrer Aufgaben in der Sterblichkeit ist es, die Wiederkehr des Herrn vorzubereiten. Wie prophezeit wurde, werden der atemberaubenden Wiederkehr des Erretters Tage des Betrugs, der Schlechtigkeit, Unruhe und Verwirrung vorausgehen. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, ebenso schnell hat sich der moralische Kompass der Gesellschaft verändert. Ein Verhalten, das einmal als ungehörig und unmoralisch angesehen wurde, wird jetzt nicht nur geduldet, sondern von sehr vielen als akzeptabel betrachtet. Wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Einklang waren, trennt uns nun eine weite Kluft, und sie wird immer breiter. Brigham Young hat prophezeit, zum Anbeginn dieser Kirche wurde mir offenbart, dass sie sich ausbreiten, gedeihen, wachsen und ausdehnen wird und dass die Macht des Satans im gleichen Maße mit der Verbreitung des Evangeliums unter den Nationen der Erde wachsen wird. Die Zeit, in der wir leben, kommt nicht unerwartet. Und der Herr hat für unsere geistige Sicherheit und die unserer Schüler gesorgt. Wenn das Böse in der Welt zunimmt, wird den Rechtschaffenen eine ausgleichende Macht in Form von Offenbarung und geistigen Gaben gegeben. Der Herr gibt uns zusätzliche Kraft, wenn wir in einer schlechten Welt bereit sind, rechtschaffen zu leben. Als ich im Alter Ihrer Schüler war, gab es auf der ganzen Welt nur 13 Tempel. Wenn der Tempel in Gilbert in Arizona jetzt am Sonntag und der in Fort Lauderdale in Florida Anfang Mai geweiht sein werden, wird es 143 in Betrieb befindliche Tempel geben. 85% der Mitglieder der Kirche leben nun maximal 320 Kilometer von einem Tempel entfernt. 27 weitere Tempel werden gerade gebaut oder geplant. Die Segnungen des Tempels sind ein Ausgleich, den der Herr dieser Generation schenkt. Mit den Tempeln kam auch die Technik und mit der Technik die Segnung, dass sich die Herzen der Kinder noch inniger den Vätern zuwenden. Im vergangenen Jahr konnten wir zum ersten Mal unsere Ahnenlinie online sehen. Bei der Roots-Take-Konferenz in Salt Lake City, die vor kurzem stattfand, forderte ich die Jugendlichen auf, genau so viele Namen auf den Tempel vorzubereiten, wie sie Taufen im Tempel durchführen. Das ist ein edles Ziel. Ich möchte, dass sich auch jeder Ihrer Schüler dieses Ziel setzt, nämlich so viele Namen für den Tempel vorzubereiten, wie sie selbst Taufen im Tempel vollziehen. Besuchen Sie doch bitte lds.org und schauen Sie sich die Roots-Tech-Konferenz an. Es liegt eine geistige Kraft darin, wenn sich unsere Jugendlichen noch inniger an ihre Väter binden. Eine weitere Segen, die wir heute haben, ist die Möglichkeit, von neuzeitlichen Propheten zu hören und zu lernen. Die Ansprachen der Generalkonferenz stehen uns sofort zur Verfügung. Sie sind die Worte des Herrn in unserer Zeit. Mein Freund Marcelo Saito, Leiter des Instituts in Osasco in São Paulo in Brasilien, hat mir vor kurzem geschrieben, dass er darum betet, zu wissen, wer die Heiligen Schriften, die er mit den Schülern bespricht, mit den Worten der Propheten zusammenführen kann. Das hat seine Schüler dazu angeregt, sich während der Generalkonferenz mehr Notizen zu machen, wie jetzt in einem Monat, und die Lehren in ihrem täglichen Leben besser anzuwenden. Die Worte der Propheten tragen Glauben und Gewissheit in sich. Und ihr Rat und ihre Führung werden von den Mächten des Himmels gestützt. Dank dieser und weiterer Segnungen können wir in einer Welt stark und treu bleiben, deren geistige Anker verfallen. Symbolisch sind sie wie eine Kraft, die einem jungen Baum hilft, in einer sehr windigen Gegend zu wachsen. Bäume, die in einer sehr windigen Umgebung heranwachsen, verfügen in der Natur über ausgleichende Kräfte. Wenn der Wind den jungen Trieb peitscht, machen Kräfte im Inneren des Baumes zweierlei. Erstens regen sie die Wurzeln an, schneller zu wachsen und sich weiter auszubreiten. Zweitens beginnen die Kräfte im Baum Zellstrukturen zu bilden, die den Stamm und die Zweige dicker und für die Belastung durch den Wind flexibler machen. Sie helfen, genauso wie die Kräfte eines Baumes, das Wachstum tiefer geistiger Wurzeln anzuregen und einen stärkeren Willen zu entwickeln, Versuchungen zu widerstehen. In dem Maß, in dem die Welt dunkler wird, scheint das Licht der Wahrheit umso heller. In dem Maß, in dem die Herzen der Menschen kälter werden, wird die Wärme des Friedens unseres Erretters immer intensiver. In dem Maß, in dem die verlockenden Stimmen lauter werden, wird die sanfte, leise Stimme des Geistes noch deutlicher. In dem Maß, in dem das Böse in der Welt zunimmt, schickt der Herr den Rechtschaffenen die Macht der Offenbarung und geistiger Gaben. Bringen Sie unseren Söhnen und Töchtern bei, dass es ein wichtiges Werk für sie zu tun gibt. Sie erinnern sich bestimmt daran, dass der Herr zu Mose gesprochen hat, als er noch ein junger Mann war. Er sagte, ich habe eine Arbeit für dich, Mose. Der Herr hat eine Arbeit für jeden Schüler in ihrem Klassenraum. Um Mose auf diese besondere Aufgabe vorzubereiten, zeigte er Mose die Welt und ihre Enden sowie alle Menschenkinder, die es gibt und die erschaffen worden sind. Er sah Welten ohne Zahl. Wir können uns nur erahnen, was er gesehen hat, wenn wir die wunderschönen Aufnahmen sehen, die das Hubble-Weltraumteleskop zur Erde sendet. 1996 richteten Astronomen das Teleskop auf einen schwarzen, leeren Raum und öffneten es für 10 Tage in der Hoffnung, dass es Licht auffangen würde, das schon mehr als 13 Milliarden Jahre unterwegs war. Als das Teleskop wieder geschlossen wurde und die Bilder verarbeitet waren, wurden mehr als 3000 Galaxien entdeckt. Jede der Galaxien bestand aus hunderten Millionen Sternen. Der Herr sprach zu Mose, der Himmel sind viele und sie können für den Menschen nicht gezählt werden, aber mir sind sie gezählt, denn sie sind mein. Als sich die Gegenwart Gottes von Mose zurückzog, fiel er zur Erde. Es dauerte den Zeitraum vieler Stunden, ehe Mose wieder seine natürliche Kraft erlangte, und er sprach bei sich, nun weiß ich aus diesem Grunde, dass der Mensch nichts ist, und das hätte ich nie gedacht. Wenn unsere Schüler Gottes Größe begreifen und wissen, dass Gott ihr Vater ist, wird Hoffnung größer. Diese Hoffnung wird durch seinen Sohn Jesus Christus noch verstärkt. Sie erinnern sich bestimmt daran, dass Mose sich dann wieder sich selbst überlassen war und dass der Satan kam, um ihn zu versuchen. Er sagte, Mose, Menschensohn, bete mich an. Doch Mose entgegnete dem Satan, ich hätte Gott nicht anblicken können, wenn nicht seine Herrlichkeit auf mich gekommen und ich vor ihm verklärt worden wäre. Dich aber kann ich anblicken als natürlicher Mensch. Mose wurde klar, dass er zwar nichts war, aber dennoch jemand war. Er erklärte, denn Gott hat zu mir gesagt, du bist nach dem Ebenbild meines einzig Gezeugten. Mose begriff, dass er verglichen mit Gott nichts war, doch weil er ein Sohn Gottes war, war er von ewigem Wert. Wir brauchen diese Hoffnung, diese Art von Hoffnung in unserem Unterricht. Wir brauchen keine Verzweiflung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Sein einzig gezeugter Sohn ist unser Erretter und Erlöser. Wenn wir ihn lieben, wird er uns über unsere Schwierigkeiten erheben. Wenn wir umkehren, wird er uns vergeben. Dank ihm werden wir auferstehen. Wenn wir ein würdiges Leben führen, werden wir reingewaschen und können für immer zu unserem Vater zurückkehren. Wenn Ihren Schülern sowohl die unbeschreibliche Macht und Größe Gottes klar wird, als auch Ihr eigener Wert als Sohn oder Tochter Gottes, entwickeln Sie geistiges Gleichgewicht. Sie erkennen Ihre Abhängigkeit von Gott, aber auch Ihre Rechenschaftspflicht ihm gegenüber, die Bedeutung Ihrer Entscheidungen und was aus Ihnen werden kann. In Christus wird Hoffnung lebendig. Nun kommen wir zu mehr Nächstenliebe im Unterricht. Nächstenliebe ist die reine Liebe, Christusliebe. Moronis Vater Mormon erklärte zweimal, wenn ihr nicht Nächstenliebe habt, seid ihr nichts. Ganz gleich, wie gut sie sich ausdrücken können, wie sehr sie sich vorbereiten und wie talentiert sie im Umgang mit Jugendlichen sind, ohne die reine Christusliebe werden sie keinen Erfolg haben. Wenn ihre Seele von der reinen Christusliebe erfüllt ist, werden ihre geistigen Gaben vermehrt und sie werden besseren Zugang zu ihren Schülern finden. Christus ist unser Vorbild und wir folgen ihm nach. Wir trachten danach, Gott und unsere Mitmenschen so zu lieben, wie er es getan hat. Im neuen Lehrplan für die Jugendlichen liegt der Schwerpunkt darauf, nach der Weise des Erretters zu lehren. Ich zitiere aus der Anleitung. Er brachte ihnen Liebe entgegen, betete für sie und tat ihnen beständig Gutes. Er suchte Gelegenheiten, bei ihnen zu sein und ihnen seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Er kannte ihre Interessen, ihre Hoffnungen und Wünsche und er wusste, was in ihrem Leben vor sich ging. Er wusste auch, wer sie waren und was aus ihnen werden konnte. Für jeden fand er einen ganz individuellen Weg, wodurch er lernen und wachsen konnte. Wenn jemand Sorgen hatte, gab er ihn nicht auf, sondern liebte ihn und diente ihm weiterhin. Ich weiß, dass Sie so einen Umgang mit Ihren Schülern pflegen, und ich möchte Sie dafür loben. Ich möchte Ihnen vier Beispiele von Lehrern erzählen, die von Nächstenliebe erfüllt waren. Als Schüler der Highland High School in Pocatello in Idaho nahm ich während der Freistunden am Seminar teil. Dieses Buch bekam ich von meinem Seminarlehrer Bruder Richard Clark in meinem ersten Jahr an der High School. Das war 1967. Ich hatte eine eher unbedeutende Auszeichnung vom Bundesstaat Idaho erhalten. Er hätte mir einfach ein Lob aussprechen können, aber er brachte mir seine Liebe auf eine viel eindrucksvollere Weise entgegen. Bruder Clark schrieb auf die Innenseite eines bereits sehr zerlesenen Buches: Wir sind sehr stolz auf dich und darauf, dass diese Ehre einem so guten Menschen zuteil wurde. Er hatte dann alle meine Klassenkameraden gebeten, zum Zeichen ihrer Freundschaft mit mir unter seinem Namen zu unterschreiben. 79 Schüler unterschrieben mit ihm das Buch und hinterließen kleine Botschaften, in denen sie mir gratulierten und Zuspruch gaben. Selbst nach 45 Jahren ist dieses Buch für mich ein Ausdruck der herzlichen Verbundenheit meines Seminarlehrers und meiner Klassenkameraden. Sie können sich vorstellen, wie aufmerksam ich meinem Seminarlehrer zuhöre, als er Zeugnis vom Herrn Jesus Christus gab. Zu Beginn habe ich Cassys Berufung als Lehrerin für das Seminar am frühen Morgen erwähnt. Cassy stand jeden Morgen um 4 Uhr auf, damit sie zum Unterrichtsbeginn um 5 Uhr im Gemeindehaus war, das 30 Minuten von unserem Haus in Clearwater in Florida entfernt war. Sie erwartete unser drittes Kind und oft war ihr übel, wenn sie ihre Schüler unterrichtete. Auf ihrem Weg zum Gemeindehaus holte sie immer 2 oder 3 der Schüler ab. Sie belehrte sie mit großer Hingabe und Glauben. In den darauffolgenden Jahren war ich erstaunt über die große Dankbarkeit dieser jungen Schüler, die Cathys Herzensgüte spürten. Was Sie für Cathy empfanden, entspricht etwa dem, was einmal über einen anderen Seminarlehrer gesagt wurde. Wir konnten unsere Hände am Feuer Ihres Glaubens wärmen. Für mein drittes Beispiel möchte ich noch einmal betonen, wie inspiriert es von der ersten Präsidentschaft war, den neuen Lehrplan für Jugendliche kommt und folgt mir nach einzuführen. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass Elder Johnson und viele andere aus der Abteilung, Seminare und Institut eine sehr wichtige Rolle bei der Ausarbeitung dieses Plans gespielt haben. Schwester Carol Gates, eine Seminarlehrerin aus Las Vegas in Nevada, hat mir geschrieben, da ich die Grundsätze aus Komm und Folge mir nach umsetze, haben wir im Unterricht wunderbare Erlebnisse. Meine Schüler erzählen viel freigebiger von ihren Gefühlen und Erkenntnissen. Früher sprachen nur 5 Schüler bereitwillig über ihre Gefühle, nun sind es 10 bis 12. Schwester Gates berichtete von einem Beispiel aus ihrem Unterricht. Wir sprachen über Johannes 18 und 19, wie Pilatus sich von der Menschenmenge gegen sein eigenes Gefühl und die Warnung seiner Frau überzeugen lässt. Die Schüler führten eine hitzige Diskussion über böse Menschen und Gruppierungen, die uns heute beeinflussen und versuchen, unsere Meinung zu ändern, obwohl wir wissen, was wahr ist. Sogar die Schüler, die sonst nie ein Wort von sich geben, hatten etwas zu sagen. Sie ermutigten sich gegenseitig, das Richtige zu tun und gaben Zeugnis von der Kraft, die man erhält, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Bitte nutzen Sie die göttlichen Grundsätze aus Komm und folge mir nach für Ihren Unterricht. Das sind genau die Grundsätze, die man im Seminar und Institut lernt und auch in den Schulen und Universitäten der Kirche. Wenn die Nächstenliebe, die reine Christusliebe, den Klassenraum und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen erfüllt, herrscht ein Geist des Vertrauens und der Offenheit. Bruder Russell T. Osgathorpe, Präsident der Sonntagsschule, beschrieb ein Erlebnis in Oaxaca in Mexiko, bei dem er den Geist der Nächstenliebe im Unterricht spüren konnte. Die Lehrerin begann mit der Lehre von der ewigen Familie zu erläutern. Sie bat die Schüler, von Segnungen zu berichten, die sie als Mitglieder ihrer Familie empfangen haben. Ein Mädchen begann zu weinen, als es seine Dankbarkeit für seine Eltern zum Ausdruck brachte. Auch andere drückten ihren Dank aus. Ein junger Mann in der letzten Reihe wurde sehr emotional, als er sagte, ich möchte nicht so eine Familie, wie ich sie habe. Mein Vater ist Alkoholiker und ist jeden Morgen betrunken, wenn ich aufwache. Hören Sie nun, was geschah, als der Geist der Nächstenliebe den Raum erfüllte. Ich zitiere weiterhin Bruder Osgathorpe. Der junge Mann, der neben ihm saß, legte seinen Arm um ihn zu trösten. Der junge Mann auf der anderen Seite tat das Gleiche. Die Lehrerin fragte, was musst du denn machen, damit du eine eigene ewige Familie haben kannst? Er antwortete, ich brauche gute Freunde und muss die Gebote halten. Die Lehrerin fragte dann die übrigen Schüler, wenn ihr einmal eine ewige Familie haben möchtet, was müsst ihr dann schon jetzt dafür tun, um euch darauf vorzubereiten? Die Schüler sprachen über ihre Ideen und die Lehrerin fragte sie schließlich, was haltet ihr davon, aufzuschreiben, was ihr dafür tun möchtet? Dann können wir nächste Woche darüber sprechen. Alle waren einverstanden. Diese Lehrerin war nicht darauf fixiert, einem vorgeschriebenen Unterrichtsplan zu folgen. Sie dachte an jedes einzelne dieser wertvollen Kinder Gottes. Und mit dem Geist des Vertrauens, der Akzeptanz und der Offenheit, der im Raum herrschte, half sie den Schülern, sich noch mehr zu bekehren. Dies ist der Geist der Nächstenliebe. Und so hat auch der Heiland gelehrt. Wenn die Eltern, wir und die jungen Brüder und Schwestern ihren Teil beitragen, wird ihre Seele mit etwas erfüllt, was die Propheten eine mächtige Wandlung im Herzen nannten. Sie verstehen allmählich, dass sie den himmlischen Vater und ihren Retter benötigen. Sie erkennen, dass sie Rechenschaft für ihr Leben ablegen müssen und beginnen das lebenslange Abenteuer der Umkehr und gehen Bündnisse ein und halten diese. Sie werden weniger von weltlichen Werten angezogen und nehmen den Namen Christi auf sich. Sie gehen weiterhin den Weg des Lebens als Jünger Christi. Ihr Glaube, ihre Hoffnung und ihre Nächstenliebe wächst. Als Apostel des Herrn Jesus Christus erbitte ich einen Segen auf Sie, die Lehrer unserer kostbaren Jugendlichen, dass die Grundsätze des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe noch tiefer in ihre Seele eindringen und verweilen und dass der Herr sie segnen wird, im vermehrten Maße ein Werkzeug in seinen Händen zu sein. Ich segne sie, dass ihre Worte und Taten den Geist noch mehr in sich tragen und der Geist der Wahrheit in das Herz ihrer Schüler eindringt, damit sie in Demut die Gebote halten und sich gebeterfüllt vorbereiten. Ich erbitte auch einen Segen auf Ihre Familie, dass Ihre Arbeit auch eine Stütze für Ihren Ehepartner und Ihre Kinder, für Ihre Eltern und Geschwister sein möge, sowie ein rechtschaffenes Erbe für Ihre Enkelkinder und all jene, die Ihnen am Herzen liegen. Ich bezeuge Ihnen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Ich weiß, dass er lebt. Joseph Smith hat Gott Vater und seinen Sohn gesehen und der Prophet Gottes ist heute Präsident Thomas S. Monson. Ich habe Sie sehr gern und segne Sie demütig. All dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.